4. April 1968, Donnerstag. So bedeckt wie heute Morgen über dem Hudson war der Himmel im Sommer vor 24 Jahren über Ribnitz und dem Saaler Botten, als die Pepkes ihre letzten Ferien anfingen. Diesmal aber standen sie alle vor dem Zug, in dem das Crespalsche Kind ankam. Alexander in einer ungewohnten Uniform, doch gleich kenntlich an seinem Vergnügen, dem anschlägigen Gehabe, der gespielten Befehlerei. Nun holte die Vorfreude die echte ein. Alexander sagte, fell Kinder, fell sägen, sähe die Köster, als sie den Dobschilling in die Tasche steckt. Es mochte zu spät sein für das Altägerboot, da mochte nicht Fahrgelegenheit sein für 6 Leute mit Koffern und Taschen. Alexander führte seinen Anhang schräg über den Bahnhofsplatz zu einem Ambulanzauto, das auf eine gefährliche Weise amtlich aussah. Er sprach die Kinder an wie die Kranken, stopfte sie unduldsam auf das Barrenbrett, darunter, daneben, freute sich an ihrem Entsetzen, ihrem Erstaunen, ihrem Entzücken über das neue Abenteuer. Auf der Fischlandstraße fuhr ein Wagen des städtischen Krankenhauses in einer sehr eiligen Sache nach Norden. Alexander war stolz auf die Gefälligkeit eines alten Freundes aus der Leonia, noch mehr aber darauf, dass ihm ein solches Vehikel eingefallen war. Er sang laut und behaglich mit den Kindern den ganzen Weg und keines kam auf einen Verdacht. Der Abend war sehr lang für die Kinder, aber aus dem Haus ließ Alexander sie nicht. Sie fühlten sich nicht beobachtet, er ließ sie nicht aus den Augen. Gesine sollte von Jericho erzählen und er brachte ihr in einer Viertelstunde die Bruchrechnung bei, die Schule ihr nicht hatte in den Kopf rammen können. Alexandra wurde an den Kleiderschrank geschickt und sollte bei ihrer Rückkehr auftreten als die Königin von Saba. Alexander war am Morgen aus der Sowjetunion angekommen und hatte seine Familie erst auf dem Stettiner Bahnhof wiedergesehen. Er fragte Pepke Junior nach seiner Schule aus und unterwies ihn in neuen Tricks beim Abschreiben. Wenn dir das Wasser mal bis zum Hals steht, Jung. Für Christine führte er vor, wie sie mit 2 Jahren aus einem Becher getrunken hatte. War er voll, hielt sie ihn fest in beiden Händen. Den leeren hatte sie achtlos fallen lassen. Christine war nun 7 Jahre alt und sah begeistert an, dass sie als kleines Kind einen Finger vom Becher abgespreizt hatte, auf die vornehme Art, bevor sie ihn als unbrauchbar aufgab, so wie Alexander. Sie lachte noch mehr als die anderen, ganz ungekränkt. Alexander war nicht imstande, ein Kind zu kränken. An diesem Abend wurde viel von Vergangenem geredet, auch von Lisbeth. Lisbeths Kind begriff, dass die tote Mutter hier bekannt war als eine in allem erfreuliche Person. Schön schon, mit 8 Jahren, mit Leuten und Tieren Freund, ihr ganzes Leben in einer spöttischen Art, die Zärtlichkeit hatte verstecken sollen. Lisbeths Schwester sprach nicht viel, gab Alexander mit halben Sätzen Stichworte, drückte manchmal mit beiden Zeigefingern gegen ihre Nasenwurzeln, als müsse sie gegen einen Schmerz angehen. Den Kindern kam sie nur müde vor und keines ahnte ein Unglück. Vertrauensvoll schliefen Christine und Eberhard ein, auf Hildes Schoß, mit dem Kopf gegen Alexanders Brust, wurden hinausgetragen, in ein Bett gelegt, vorsichtig geküsst, im Schlaf besehen. Am nächsten Morgen beschossen die Küstenbatterien auf dem hohen Ufer das Meer und Gesine wartete nach dem ersten dumpfen Wummern darauf, dass Alexanders Stimme durch die Decke dringe und die großdeutsche Wehrmacht wegen ungebührlichen Benehmens beschimpfte. Aber Alexander war nicht mehr da. Der Morgen war fast weiß mit fransigen Wolkenbooten im Himmel. Der Widerschein des Lichts im Botten war ein köstlicher Schmerz in den Augen. Die Wege zwischen den Büttnereien waren warm zugestellt mit den hoch aufgebuschten Knicks. In den Wiesen saßen die Malerinnen wie jedes Jahr und mühten sich, das Dornenhaus auf die Leinwand zu bekommen, obwohl der Artekarten kaum zu sehen war und er seinem Kröppelwalm versteckt hinter ausgewachsenen Dornbüschen, die noch übers Dach hingen, 45 Grad schräg vom Wind, dick und nicht durchdringlich. Neben dem Grenzweg liefen die vertrauten Schlehzäune her. Unverändert fiel die Steilküste ab, wo Pommern anfing. Und die Kinder erinnerten sich an Alexanders Erzählungen vom Durchbrechen des Meeres an dieser Stelle. Kahl auf der Altäger Seite war der Grenzweg auf der Ahrenshoper dicht bebaut mit Häusern in großartigen Farben. In dem berühmten Blau mit den Gärten, die gegen den Wind geschützt waren, südlich von der Sonne gepflegt, tief unter dem hohen Anstieg zum Weg mit Malven in allen Farben bis zum Dach. Die Kinder dachten an Alexanders ernsthafte Erklärung, dass diese Häuser einen Hinterausgang nach Norden hatten, aus den Zeiten, in denen Mecklenburg und Pommern Streit hatten und die Bewohner nicht auf den Grenzweg treten durften. Es war das Fischland und nicht das Richtige. Ohne Alexander schienen die Ferien nicht möglich. Hilde sah bis zum Abend an, dass die Kinder mit ihr und der Welt zerfallen waren. Alexander hatte nicht Urlaub gehabt, sondern einen Reisebefehl nach Südfrankreich und war gegen den Befehl ausgestiegen, um ihr mit den Kindern nach Althagen zu helfen, die Kinder noch einmal zu sehen. Er hatte es nicht von sich verlangen mögen, ausgesprochen Abschied zu nehmen von den Kindern. Hilde stellte es ein wenig als ihre Schuld hin, dass er am frühen Morgen hatte zurückgehen müssen zu seinem Befehl. Dann verordnete sie im Ton einer Strafe, dass alle Briefe an Alexander schreiben sollten und hatte die Aussicht auf den nächsten Tag gerettet. Hilde schickte die Kinder mit den Bauern aufs Feld. Sie fuhren mit auf den holpernden Wagen, liefen mit beim Mähen, versuchten sich im Garbenbinden, saßen und aßen mit den Bauern auf dem schmalen Streifen Erde zwischen den beiden Wassern, kamen ausgetrocknet nach Hause, schweigsam von Müdigkeit und dachten, sie hätten gearbeitet. Die Hocken auf dem Fischland wurden nicht wie in der Jerichoer Gegend wie Hausgiebel aufgesetzt, sondern rund und waren indianische Zelte zum Spielen. Im nassen Mückenwald, den vom Darß durch die Einbruchspuren der Ostsee getrennten Waldstück, suchten die Kinder Blaubeeren, bekamen sie abends mit Milch vorgesetzt und glaubten, sie lebten von ihrer Hände Arbeit. Hilde war imstande, einem Kind bis in den Mückenwald nachzulaufen, wenn es seinen Sonnenhut vergessen hatte. Das altäge Haus war mit einem dichten Damm aus Kieselsteinen umlegt, der das Regenwasser vom Dach gleichmäßig im Erdreich verteilen sollte. Die Reinigung des Damms von Unkraut wurde als ehrender Auftrag vergeben und hieß Dammpucken. Der abendliche Gang zum Baden war wie Arbeitslohn. Durch ein sehr hohes Feld auf der Niehegener Seite lief ein Weg zum hohen Ufer, zwischen vom Wind geschonten Weiden und Pappeln, ein gewöhnlicher Karrenweg, der immer wieder unverhofft vor dem Abgrund zum Meer anhielt. An Alexander wurden Briefe geschrieben über den Kettenhund auf dem niegischen Hof, der einen öffentlichen Durchgang zum Deich- und Bottenweg nicht dulden wollte, über Begegnungen auf der Dorfstraße, über Besuche bei Alexanders Freunden. Es erwies sich, dass Ferien zu erfinden waren, hatte man sie einmal von Alexander gelernt. Heute weiß ich, dass die Ferien von anderer Art waren. Nicht weit von Althagen auf der anderen Seite des Saaler Bottens war das Konzentrationslager Bad. Darin wurden Häftlinge aus der Sowjetunion, aus Holland, aus der Tschechoslowakei, aus Belgien, aus Ungarn gehalten und mussten für einen ausgelagerten Betrieb der Ernst Heinkel Flugzeugwerke AG arbeiten. Der tschechische Arzt Dr. Stieskal hatte eine Liste geführt über die Frauen und Männer, die auf dem Friedhof von Bad und in Massengräbern beerdigt wurden. Es sind 292 Namen. Aus Bad wurden 271 Leichen von Häftlingen an das Rostocker Krematorium geschickt. Die Todesursachen hießen Tuberkulose, Lungenentzündung, Selbstmord. Dort wurden Menschen auf der Flucht erschossen und wenn eine Frau immer noch nicht an Flugzeugen zum Einsatz gegen ihr eigenes Land arbeiten wollte, wurde sie zurückgebracht ins Konzentrationslager Ravensbrück und mit Gas ermordet. Wir wussten es nicht. Hilde Pepke ist mit uns nach Bad gefahren, über die Drehbrücke, damit wir die Stadt ansahen. Wir haben nichts gesehen. Die Bahnstrecke, auf der Krespalskind zum Fischland kam, passierte Rövershagen. In Rövershagen war ein Konzentrationslager, dessen Häftlinge für die Ernst Heinkel Flugzeugwerke AG arbeiten mussten. Heute weiß ich es. Alexanders Verwandtschaft hatte einander verständigt, dass Hilde in diesem Sommer nicht allein bleiben sollte und reiste zu Wochen und Wochenenden an, Großonkel, Tanten, würdige alte Personen, eher wie zu Begräbnis als zu Ferien gekleidet. Die Kinder merkten nicht, dass im Hause besorgte Beratungen abgehalten wurden. Die Kinder machten ein Spiel mit den Erwachsenen. Sie eröffneten einen Blumenladen in der Veranda, verkauften eine Butterblume für einen Pfennig, ein Gänseblümchen für zwei Pfennig und die Herrschaften standen Schlange zu sechs, zu acht bis in das Esszimmer hinein. Es war ein lang eingeübter Ton unter den Besuchern, förmlich und vertraulich in einem, da jeder von jedem die Familie bis zum Urgroßvater und bis zum 50. Jubiläum eines Kinderstreichs auswendig wusste. Es war ein Mantel aus dicht verwobenen gegenseitigen Kenntnissen, unter dem eine Person weniger auffiel als ihre Zugehörigkeit, ihre Verträglichkeit mit den anderen. Den Vorsitz der Beratung hatte Alexanders Tante Françoise übernommen, obwohl sie ihm den Ausschuss aus der Mecklenburgischen Anwaltskammer nie hatte verzeihen wollen. Sie war streng, unnachsichtig, schwarz und weiß, noch in heißem Wetter gekleidet. Sie war die Erste, auf die Einfälle der Kinder einzugehen. Die Kinder sollten nichts merken. Die Geschenke, die Alexander den Kindern hinterlassen hatte, waren weiße Regenmäntel aus der Sowjetunion, mit einem gummiähnlichen Stoff beschichtet. Sie fühlten sich ungetragen an, rochen fabrikneu, aber in den Taschen waren Sonnenblumenkerne. Wenn Alexander von den wiederbesetzten baltischen Ländern erzählt hatte, war es wunderlich erschienen, dass auch dort die Ostsee war, in so dichten, kräftigen Wäldern. Die Ostsee war da wie eine glänzende Schlange im Wald. Aus der Zeit nach dem Krieg weiß ich, Alexander hatte in der Organisation Todt Zivilpersonen zur Arbeit einweisen müssen, die die SS ihm aus der sowjetischen Bevölkerung zuführte. In einem Fall hatte er sich ein wenig gegen die Annahme eines Trupps von 50 Juden gewehrt, weil darunter Kinder waren. Er war ohne Verfahren davongekommen, die Armee hatte ihn zurückgenommen und auf einen Unteroffizierslehrgang geschickt. Mehr war nicht zu tun gewesen. Inzwischen ließ der Krieg nicht mehr mit sich reden. Alle Beziehungen der Familie Pepke richteten nichts aus, nicht über die mecklenburgische Burschenschaft Leonia, nicht über die Offiziere aus der alten Reichswehr, nicht über die Heeresintendantur Stettin. Es war unbegreiflich, dass die Familie nicht imstande war, ihn an eine ungefährliche Stelle zu holen. In Althagen gab es ein Spiel. Da setzte sich Alexandra Pepke auf die eine Seite des Drehkreuzes im Grenzzaun, Gesine auf die andere. Beide drehten sich und sangen, jetzt bin ich in Pommern, jetzt bin ich in Mecklenburg. Das Drehkreuz, die Ferien, weist die Erinnerung von diesem Sommer. Es war nicht so.